Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast mit Gesprächen über BDSM. Mein Name ist Sebastian und diesmal hat mich Katrin eingeladen. Sie selbst ist dominant, verheiratet mit einem devoten Mann. Ja, und ab da wird die Sache irgendwie kompliziert. Dieses Mal haben wir nicht nur über das Pink-Ding der Woche gesprochen, sondern reden auch über Keuschhaltung, wie das mit Tresoren funktioniert, Waterboarding und über Dinge selber ausprobieren. Der Sommer kommt, das heißt für mich Urlaub, Umzug, Ferien. Was das für neue Folgen bedeutet, erfahrt ihr diesmal ganz am Ende der Episode. Ich mag heute aber erstmal ein wenig feiern. 6 Monate gibt es den Podcast schon, 14 Folgen sind erschienen, 16 Gesprächspartner haben mitgemacht und über 30.000 Downloads zeigt der Zähler an. Wow. Deshalb heute ein Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und mir geduldig fast jede Frage beantworten und so ziemlich jede Provokation verzeihen. Ich bin bei jeder Aufnahme immer wieder begeistert, wie sich die Gespräche entwickeln können. Und jetzt kann ich auch endgültig behaupten, es gibt keine langweiligen Menschen im BDSM-Bereich. Noch ein dickes Lob an die, die den Podcast auch noch weiterempfehlen, unermüdlich Sterne-Buttons drücken, fleißig kommentieren und Visitenkarten vom Podcast überall liegen lassen. Die kann man übrigens bei mir bestellen, dann schicke ich die in so ein Päckchen zu und dann kann man die irgendwo verteilen. Ohne eure Hilfe hätte sich der Podcast nicht so toll verbreitet. Ich finde das zwar ein wenig gruselig inzwischen, aber auch echt klasse. Dankeschön. Jetzt ist aber Katrin dran. Los geht's. Ich sitze hier im schönen Schaumburger Land zusammen mit Katrin. Hallo.
Hallo Sebastian.
Heute ist eine Premiere, denn ich wurde hier hervorragend bekocht. Vielen Dank.
Bitteschön.
Und jetzt gucken wir mal, wie lange wir noch wach bleiben können, weil das einfach so gemütlich gerade ist.
Bevor uns das Fresskoma überkommt und wir quasi auf dem Sofa einpennen.
Aber sowas von, oh, Wahnsinn. Du bist eine dominante Frau.
Ja, das bin ich.
Und 35.
Genau.
Und machst das schon immer?
Nein, ich mach das nicht schon immer. Ja, wenn wir jetzt darüber reden wollen, wie ich quasi dazu gekommen bin.
Bitte.
Dann ist mein jetziger Ehemann dran schuld.
Okay.
Wir haben uns kennengelernt, da war ich 21, also jetzt auch schon einen Tag her. Und ja, also ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, dass mir in der Sexualität irgendwie was gefehlt hat. Also mit 16, 17 ungefähr hatte ich das erste Mal so Kontakt, dass ich überhaupt erstmal wusste, dass es sowas wie BDSM überhaupt gibt, weil ich bei einer Schulfreundin einen Fetischkatalog gesehen habe und ich das nicht wie vielleicht andere damals in meiner Klasse eher abstoßend fand, sondern erstmal so, boah, cool, finde ich interessant, hört sich gut an. Hab das Thema dann aber nicht mehr weiter verfolgt. Fand diese ganze Klamottengeschichte gut und hab mich auch ab und an mal dementsprechend angezogen, so sei es jetzt in Lack oder Leder oder mit Korsetts, Nylons etc., fand ich halt gut. Aber das ganze Thema BDSM war da halt noch nicht so präsent. Und als ich dann damals halt meinen Freund kennengelernt habe, waren wir so knapp, mit 21 waren wir so knapp 3 Monate zusammen, wo er mir dann quasi offenbart hat, dass er halt es eigentlich ganz gern hat, mal gehauen zu werden und ja, sich dominieren zu lassen und da halt so die Rolle des Sklaven halt einzunehmen. Und
wie hat er das denn gemacht? Hat er das einfach so erzählt oder hat er da was vorbereitet und hat er das aufgebaut?
Es war eher so, dass, ja, ich sag mal jetzt innerhalb vom normalen Sex, dass er das dann mal so ein bisschen so mit eingebaut hat, dass er das eigentlich so ganz gut findet. Und dann hat er halt erzählt, wie das halt mit seiner Ex-Freundin war, dass sie das halt ausprobiert haben und dann halt festgestellt haben, dass er eigentlich eher der submissive Part ist. Naja, und ich fand es halt gut, dass er sich da mir so offenbart hat. Ich hätte ja auch schreiend weglaufen können.
bist du offensichtlich nicht.
Bin ich nicht. Ich habe eher leuchtende Augen gekriegt und habe gesagt, geil, und wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das richtig. Und ich war halt dann die treibende Kraft dahinter, dass ich gesagt habe, so, und wenn wir das jetzt machen, dann gehen wir auf Stammtische und wir gehen auf Partys. Und dann habe ich mich in der SZ angemeldet und habe erstmal das ganze Internet verschlungen mit Dingen, was es denn überhaupt gibt und was es für Praktiken gibt.
Aber du kanntest das ja vorher jetzt schon so vom Hörensagen, sage ich mal. Und war das jetzt nur so ein Auslöser, endlich ein Grund, sich damit zu beschäftigen, oder hattest du das gar nicht auf dem Schirm?
Ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Also ich hätte halt nie für möglich gehalten, dass ich diese Neigung habe, und bin da dann irgendwie ein Stück reingewachsen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es das eigentlich genau das ist, was ich immer machen wollte, und was das hat mir dann, was mir auf jeden Fall dann irgendwo den Kick halt gebracht hat, auch dieses dann rauszugehen und auf Partys zu gehen. Und also ich weiß nur, auf der ersten Party, wo wir waren, da gab es einen öffentlichen Spielraum und ich habe echt mit weit aufgerissenem Mund und weit aufgerissenen Augen vor den spielenden Leuten gestanden und war ja halt noch total unbedarft damals, und was es alles halt so geht und was es so gibt und was Leute so in der Öffentlichkeit tun, war mir absolut nicht bewusst, aber ich wusste sofort, ich will mehr davon.
Okay, das ist jetzt so ein Zeitraum, ich sag jetzt mal von, er hat sich offenbart bis zur ersten Party, waren das eher ein paar Wochen oder Monate oder Jahre vielleicht?
Das war tatsächlich relativ kurzfristig, also ich würde schon sagen, dass wir auf eine Party gegangen sind, war schon ein paar Monate später. Mhm. Also ich würde sagen, so innerhalb des ersten Jahres, wo wir zusammen waren, haben wir dann schon relativ viel ausprobiert, beziehungsweise haben halt auch über den Stammtisch, wo wir hingegangen sind, dann auch einfach neue Leute kennengelernt, was halt einfach dann gepasst hat, mit denen man dann halt auf Partys gegangen ist oder auf Stammtische. Wir sind auch mal ein Wochenende weggefahren, sowas haben wir halt gemacht, und die Freundschaften existieren auch teilweise heute noch.
Das ist ja jetzt dann auch schon fast 15 Jahre her, ja. Ne? Das ist schon ordentlich. War das denn auch sein Tempo? Ich meine, er hat sich die offenbart und dann hast du Gas gegeben? Ich kann mir vorstellen, das ging ein bisschen schnell für ihn.
Also ich glaube, ich war ein bisschen mehr Feuer und Flamme als er. Also für ihn wäre es, glaube ich, auch okay gewesen, dass alles noch so ein bisschen eher im heimischen Schlafzimmer weiter zu betreiben. Also ich glaube, er hätte jetzt nicht unbedingt auf Partys gemusst oder auf Stammtische gemusst, aber ich liebe es halt unglaublich, mich halt für Partys fertig zu machen, dementsprechend aufzubrezeln, verschiedene Outfits dann halt anzuprobieren etc. Mich dann halt auch so zu zeigen, weil das macht man im Alltag eher nicht. Wenn man halt aber weggeht, dann macht man sich halt schon schick, und ja.
Das hab ich ja auch gesehen. Wir haben uns ja, ich glaube, zweimal auf einer Party sind wir uns begegnet. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, in Hamburg war das.
Hm?
Ja, da hast du schon dich ordentlich aufgebrezelt. Das war vom halben Jahr, glaube ich. Da habe ich meine neue Errungenschaft, so ein schönes Stöckchen mit auf die Party angeschleppt.
Ja, und ein Holzpaddel.
Ja, das war
Wunderschönes Zebra-Holzpaddel.
Ja, und das habe ich dir geliehen. Dann hast du es ausprobiert. Und das war so der Moment, wo du dann in meinem Gedächtnis endgültig drin warst, weil du hast deinen Spielpartner genommen und hast ausgeholt. Ja, und den Rest darfst du jetzt mal erzählen. Ich musste mich einfach unglaublich lachen.
Ja, ich hatte an dem Abend, glaube ich, in dem Moment die Lacher auf meiner Seite. Also ich war halt ganz verliebt in dein neues Holzpaddel in Zebra-Look, was absolut meins war. Und naja, hab dann halt auf dieser Party meinen Spielpartner vor mir aufgebaut. Er war noch komplett bekleidet, aber ich habe ausgeholt und hab ihm herzhaft auf den Hintern gehauen. habe aber dabei nicht bedacht, dass er noch seine Zigaretten und sein Feuerzeug in der Gesäßtasche hatte. Und dann haben wir das Feuerzeug quasi zum Explodieren gebracht. Das Einzige.
Das hat einen Schlag getan. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt ist diese Latexhose ist jetzt hinüber.
Also ich hatte in dem Moment eher Angst um dein schönes neues Paddel.
Ja, aber...
Um die Latexhose und um meinen Spielpartner eher weniger, aber um dieses schöne neue Paddel, weil ich halt einfach manchmal ein bisschen tollpatschig bin. Ach,
das war ein absolut präziser Schlag und das Feuerzeug hat es ja auch direkt zum Implodieren gebracht. Nein, also super, aber das ist natürlich, so, wenn man sowas miteinander erlebt, das bleibt einfach im Gedächtnis.
Ja,
da war
stimmt.
Klar, okay, vielleicht kriege ich dich irgendwann vors Mikrofon. Yay, geschafft. Okay, gehen wir aber nochmal zurück, diese Entdeckungsreise, sage ich mal. So eine erste Party, wie erlebt man das so? War dein Freund dann vorher schon mal auf einer und der kannte sich aus oder wart ihr da beide unbedarft?
Nee, also mein Freund war, also wir waren beide unbedarft, aber wir hatten halt auf dem Stammtisch, wo wir waren, relativ nette Leute, die uns da so in die Szene quasi eingeführt haben, die gesagt haben, so, ne, da und da ist eine Party und da wollen wir hin und wollt ihr nicht auch mitkommen, und so, dass wir quasi nicht alleine da waren, sondern wir waren quasi in einer Gruppe von Leuten da und alles kann, nichts muss, also man geht einfach mal los und schaut mal, was so passiert. Und auch auf unserer ersten Party haben wir auch Spielzeug mitgenommen, aber dann doch erstmal nicht gespielt, sondern das kam erst dann eine Party später, weil wir erstmal diese ganzen Eindrücke überhaupt verarbeiten mussten, was man da dann halt so zu sehen bekommt.
Moment, ihr habt tatsächlich nicht gespielt am ersten Abend auf der Party. Das sagen ja immer alle, nein, wir wollten uns das nur angucken, aber dann haben wir ja doch gespielt.
Das Ding ist, dass ich es dir gerade gar nicht mehr genau sagen kann, ob das jetzt wirklich die erste Party war, ob wir dort gespielt haben in einem von den abgehängten Räumen oder nicht. Es ist halt schon so lange her, dass ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern kann, weil es gab halt viele Partys.
Ja.
Aber ich kann mich halt, also wo ich mich halt einfach dran erinnern kann und was auch meiner Freundin damals sehr im Gedächtnis geblieben ist, halt mein Gesichtsausdruck inmitten von diesen ganzen Menschen, die dort am Spielen sind, und ja, was mich unheimlich glücklich gemacht hat, dass man da so offen mit umgehen kann, weil es halt für mich eigentlich eher schwierig war, mich da dementsprechend so zu zeigen. Also es hat auch ganz, ganz lange eigentlich gedauert, dass ich gesagt habe, so, ich würde jetzt auch mal öffentlich spielen. Das kam eigentlich so in meinem Denken eine ganze Zeit lang nicht vor, weil ich immer eher dann so dieses Bewertungsdenken habe, was könnten jetzt andere Leute von mir denken und mache ich das jetzt eigentlich richtig, was ich hier tue? Und
ja, ich glaube, das geht aber fast jedem so, ne? Dass man auch erstmal unsicher ist und schauen mag, wie machen das andere, ne? Also ich habe mich auch von meiner ersten Party verrückt gemacht, was zieht man da bloß an und irgendwelche Fetischklamotten und sonst was, und habe dann festgestellt, ja, so schlimm ist das alles gar nicht. Wenn man da so ein bisschen guckt, dass man da nicht in Jeans auftaucht, dann klappt das alles schon.
Also ich glaube, mein Party-Outfit, also das weiß ich auch noch, was ich für die erste Party gekauft habe, war ein, das habe ich auch tatsächlich noch, ein Lackkleid aus dem Orion. Und dazu habe ich mir dann das Peitschenset mit einer Leopardenmaske oder was das war. Also das war unglaublich, unglaublich schlecht, auch von der Qualität her. Ich weiß nicht, für 20 € oder so damals, aber man hatte halt erstmal was.
Ja, aber es hat wahrscheinlich maximal 2 Partys gehalten und dann
ja,
war was
und
Neues
dann,
da.
Und ja, dann, und man will ja auch als Frau nicht immer das Gleiche anziehen. Dementsprechend wandern dann natürlich mehrere Stücke in den Schrank.
Dein Freund hat dir gesagt, er möchte gern unten spielen. Damit warst du gezwungen, automatisch oben zu sein. Also die dominante Rolle einzunehmen. Passte das rein zufällig oder hast du rumprobiert mit ihm?
Nein, das passte. Weil, also für mich hat sich in dem Moment überhaupt nicht die Frage gestellt, dass ich unten spiele, weil ich da absolut gar nicht der Typ für bin. könnt mir niemals vorstellen, also für mich, dass ich mich irgendwo neben einen Mann knie und sage, oh bitte lieber Dom, ich möchte alles jetzt für dich tun und was kann ich noch Schöneres für dich machen, ist absolut nicht in meinem Naturell.
Okay, aber auf der anderen Seite weißt du ja dann doch sehr gut, wie sich dein Gegenüber verhalten soll. Also hast du ja klare Vorstellungen.
Ja, doch, das habe ich.
Okay, also jetzt ist ja die Frage, wo hast du her, wie dein, was du von deinem Gegenüber möchtest, was du erwartest? Hast du dich da reingelesen, ganz viel recherchiert oder wo kommt's her?
Also es kam eine ganze Menge auch von anderen dominanten Frauen, die ich quasi auf dem Stammtisch damals halt kennengelernt habe, dass ich so ein bisschen so geschaut habe, wie machen die denn etwas? Oder dass ich halt in der SZ mir Fotos angeguckt habe. Aber so richtig, also ich glaube, eine Anleitung, also ich denke, man kann Praktiken lernen, aber man kann nicht lernen, ja, eine dominante Frau zu sein. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das muss man auch irgendwie so ein Stück weit in sich haben.
Ja, ich versuche ja so ein bisschen rauszukriegen, wo zieht es dich eher hin? Eher die Sadistin, eher die Dominante? Was ist so das Ding, was dich nochmal so besonders kickt, wo du sagst, boah, das muss ich haben?
Also was ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich absolut Sadistin durch und durch bin, das war mir früher gar nicht so doll bewusst. Klar hat mit meinem Mann und mir auch das, auch die Schmerzen oder leichte Schmerzen haben schon eine Rolle gespielt. Also, dass ich halt, ja, ihn geschlagen habe, mit der Peitsche bearbeitet habe. Aber das war eher so, dass ich mich da immer zurückgehalten habe, weil er halt nicht so masochistisch veranlagt ist. Das hat er halt, ja, eher mir zuliebe gemacht, weil es halt dazugehört. Ich habe mich halt ihm gegenüber eher zurückgehalten. Es gab auch mal eine sehr lustige Situation, weil er er wollte mir eine Freude machen und hat dann versucht, in der SZ einen super masochistischen einen mega Masochisten halt zu finden, den ich dann halt mal nach allen Regeln der Kunst verkloppen kann.
Okay.
Das hat nicht so richtig geklappt, da jemanden zu finden.
Also er hat niemand gefunden tatsächlich.
Es gab Anfragen, aber irgendwie war diese Sitz, also er hat mit einer befreundeten Femdom zusammen halt danach gesucht, aber irgendwie waren die Bewerber, das war alles Kruppzeug. Tut mir leid, dass ich das jetzt so ausdrücke. Also wir haben dieses Thema dann halt relativ schnell sein gelassen. Und
das ist ja eine schöne Idee zu sagen, okay, komm, ich biete ihr mal was an.
Ich fand diese Geste an sich einfach schon total toll, dass ich diesen Geburtstagsgutschein bekommen habe, den er dann da quasi selber gebastelt hat. So einen Maso-Sklaven, den du richtig ordentlich verdreschen darfst. So lange, wie du willst.
Ja, ich kenne solche Gutscheine auch. Die habe ich dann früher immer meinen Eltern geschenkt zum Geburtstag. So 5 Mark Kaffee ans Bett, sofern ich aufstehe. Wozu es natürlich nie gekommen ist. Aber nein, das ist ja kein Vergleich. Aber ne, ich find die Geste da schon spannend, zu sagen, okay, ich bin bereit, da jemand einzubeziehen, um dann die Bedürfnisse meiner Partnerin zu, ja, denen nachzukommen. Das heißt, euch war ja bewusst, dass ihr zwar von der Rolle her da eigentlich genau kompatibel seid, aber so was es im Detail angeht, dann vielleicht doch nicht so ganz.
Ja, das stimmt. Also ich war eigentlich eher so auf diese sadistische Art des Spiels aus. Also mir ging es immer hauptsächlich um viel Material, viel Schlagwerkzeuge, viel Spuren und solche Dinge. Und er ist aber eher der devote Part, der mehr auf, ja, Erniedrigung steht. Und das finde ich, das ist im BDSM auch was, das ist schwer. Also so jemanden wirklich erniedrigen und schlagen kann jeder oder das ist nicht schwer, aber da jetzt halt so dominant richtig zu sein und da halt auch was aufzubauen, das ist schon eine Nummer. Also
Okay, und dann habt ihr natürlich, da wart ihr jetzt nicht perfekt kompatibel, dann war die Beziehung beendet und Schluss. Nein. Wie habt ihr das denn gelöst?
Also wir sind uns eigentlich schon relativ lange sehr sicher, dass wir unser Leben miteinander verbringen wollen. Also es war dann auch eine Zeit lang, war BDSM dann eigentlich gar kein Teil zwischen uns. Aber unsere Beziehung war nie in Frage gestellt. Also wir sind auch weiterhin auf Partys gegangen, haben aber irgendwann halt nicht mehr miteinander gespielt, weil sich das halt einfach so in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat.
Und das heißt, ihr habt euch Spielpartner dazu geholt.
Ja, genau, aber da hat es auch eine Zeit lang für gebraucht, tatsächlich. Also das ist jetzt, dass wir unsere Beziehung dahingehend geöffnet haben, dass andere dazukommen, ist jetzt, ich glaube, 3 Jahre her.
Okay.
Also wir haben ziemlich lange dafür gebraucht, das zu erkennen, dass man das ja eigentlich machen kann.
Ich will jetzt da nichts unterstellen, um Gottes Willen, aber also ich kann es mir für mich selber sehr schwer vorstellen, weil dann habe ich ja schon das Glück und habe einen Partner, der auch mit BDSM was anfangen kann. Also ich fände es sehr frustrierend, wenn man dann da nicht kompatibel ist.
Das war für uns gar nicht so, weil wir einfach noch so viel anderes zwischen uns haben als das Thema BDSM. Also wir sind uns absolut klar in unserer beider Meinung, dass wir unser Leben miteinander verbringen wollen. Wir sind jetzt auch seit 2 Jahren verheiratet und das wäre nicht so, wenn wir uns da nicht absolut einander sicher wären. Und wir hätten halt auch nicht gesagt, so wir gucken jetzt mal anderweitig, wenn wir uns da halt auch nicht sicher wären. Also BDSM war nie so, das war jetzt nicht der Grund unserer Beziehung oder das, wo darauf alles aufgebaut hat, weil wir hatten und wir haben auch ganz viele andere Dinge, die uns halt verbinden als
also
Paar.
Also ist BDSM eher ein Aspekt eurer Sexualität, als dass es umgekehrt wäre?
Ja.
Genau, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, das zieht sich ja in den letzten Folgen immer so ein bisschen durch, dass BDSM ist Sexualität oder ist Beziehungskonstrukt. Und das geht natürlich auch anders, ne? Dass man das eben, ich habe das auf meinem Spickzettel so schön stehen bei dir, Freizeit-SMerin.
Ja, das ist jetzt tatsächlich seit 3 Jahren so, knapp 3 Jahre, 2,5. Seitdem habe ich, ja, das ist so seit Ende 2016, glaube ich. Ja, seit Ende 2016. Seitdem habe ich meinen Spielpartner. Also mein Mann und ich, wir spielen seit mehreren Jahren nicht mehr miteinander. Es ist aber auch nicht so, dass uns das irgendwie beeinträchtigt hätte oder dass wir jetzt gesagt haben, oh mein Gott, das muss jetzt irgendwie, wir müssen uns jetzt trennen und die Beziehung geht auf gar keinen Fall weiter aufgrund dessen. Und dann hatte ich halt in Ende 2016 die Situation, dass ich halt gefragt wurde von jemandem, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihm zu spielen. Also in der Femdom-Sub-Rolle.
Dann konntest du gleich sagen ja, oder war das erst da begann denn dieser Prozess des Überlegens?
Da begann dann der Prozess des Überlegens, weil vorher war mir das eigentlich so gar nicht klar, dass man da jetzt jemanden irgendwie von außen dazu holt oder dass man jetzt irgendwie seine BDSM oder seine Sexualität auslagert, war mir da so noch nicht klar. Und auch so dieses Thema offene Beziehung, was man jetzt so hört, das war eigentlich für mich, das kam jetzt erstmal so nicht vor. Aber als dann halt derjenige gefragt hat, kam ich so ins Überlegen, dass ich das eigentlich ja gar nicht so schlecht finden würde, aber nicht ich habe das entschieden, dass ich das jetzt mache, sondern ich habe die Entscheidung meinem Mann drüber erlassen.
Der hat natürlich gesagt, das ist gar kein Problem, mach doch mal.
Es war tatsächlich so und damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also die Worte von meinem Mann waren, dass zwischen uns ist echte Liebe, das ist Partnerschaft, das ist das Leben, was wir miteinander teilen wollen. Alles andere ist Spaß.
Da hat er nicht Unrecht. Ich finde das total schön, wenn ein Partner dann sagen kann, okay, komm, ist doch super.
Und ich war mir dann, dann das erste Treffen war, dieses außerhäusige Spielen quasi, war ich mir auch erstmal gar nicht sicher, wie weit kann ich da jetzt gehen? Was darf ich eigentlich alles machen? Was sollte ich vielleicht bleiben lassen? Also, weil...
Ja, hat er dir da Regeln auferlegt oder? Also ich hatte das ja jetzt schon in der Folge mit Schlagseite, die haben dann da auch ein sehr offenes Konzept gehabt, dass die gesagt haben, ja, wenn es dazu passt, aber dafür wird das eben auf eine Nacht quasi begrenzt, diese Spielbeziehung. Habt ihr da vorher was ausgehandelt zu Hause oder?
Da haben wir tatsächlich vorher nichts ausgehandelt. Also vorm ersten Treffen war es so, dass mein Mann gesagt hat, nö,
mach mal.
Mach mal. Und eigentlich war es dann nach dem ersten Treffen so, dass ich 1000 Fragen hatte und irgendwie nicht so richtig wusste, darf ich das jetzt alles so gut finden? Weil ich halt dann auch sehr viel über mich dann auch nach diesem ersten Treffen, wo es dann tatsächlich so war, dass ich so hart und so fest zuschlagen durfte, wie ich nur konnte.
Wo hier Leute die Augen leuchten, das ist Wahnsinn.
Und in diesem ersten Treffen dann gemerkt habe, wie unfassbar geil ich das finde und wie geil es mich auch, also sexuell erregt, jemanden so zu verprügeln. Das hört sich jetzt echt schlimm an.
Nein, das hört sich wunderbar an. Erzähl.
Jemanden so zu verprügeln und dann auch dementsprechend halt Spuren zu haben und der weint und der schreit und das war einfach nur großartig. Und nach diesem ersten Treffen habe ich halt gemerkt, dass ich da eigentlich nicht mehr so drauf verzichten möchte und dass ich da eigentlich sehr viel, ja, erstmal diese Seite an mir halt nicht kannte, dass ich so sein kann und dass ich das so unheimlich gut finde, jemandem Schmerzen zuzufügen.
Hilft das, dass das dann nicht dein Partner ist? Diese Distanz, sage ich mal, die noch dann da ist, hilft die dir, da ein bisschen hemmungsloser zu sein?
Tatsächlich ja. Also das ist jetzt über die Länge die Spielpartnerschaft, die ich habe, besteht. Es wird schwieriger, weil wenn man denjenigen ja auch besser kennenlernt und sich ja eigentlich auch persönlich gerne hat und gern mag, dann ist es dann schon schwierig, da so absolut hemmungslos dann halt zu bleiben.
Ja, das geht mir auch so. Also je länger man jemanden kennt, desto weniger möchte man ihm, man hat ihn ja lieb irgendwie, ne?
Mhm.
Und dann, nee, ich habe gerade einfach total Bock, ich tue dir jetzt mal so richtig, richtig, richtig weh. Weil man kennt ja dann plötzlich auch diese ganzen Umstände da drumherum. So, ich vergesse dann immer, dass das für mein Gegenüber entspannend gewesen sein wird, wenn wir hinterher fertig sind. Ich habe immer so im Hinterkopf, hat mir eigentlich gerade nichts Böses getan. Ach so, Moment, ich kann ja trotzdem. Und ich muss mich dann aktiv wirklich dran erinnern, das findet sie gut. Nicht in dem Moment, aber hinterher wird sie das gut finden.
Ja.
Und dann kann ich auch wieder loslassen. Aber so ein bisschen Überwindung ist dann irgendwann, hat sich da eingeschlichen, finde ich.
Also es ist auch ganz viel Tagesform abhängig. Also je nachdem, was man jetzt vielleicht, wenn man jetzt einen anstrengenden Tag aber auch verarbeitet hatte oder alles irgendwie gerade doof ist, sei es im Privaten oder man sich da jetzt vielleicht nicht so fallen lassen kann, braucht man vielleicht auch einfach erst ein bisschen länger, um in diesen Modus zu kommen, so, ja, wir spielen jetzt. Also das geht nicht so auf Knopfdruck.
Ist da aber, glaube ich, mit dem Spielpartner ist es einfacher, weil dadurch, dass man den Spielpartner trifft, ist man ja in diesem Modus drin. Also ich habe das immer so empfunden, ich muss nicht vom Alltag rüberwechseln in so eine Art Spielmodus, ne, wo ich dann also ich sag mal, die Session eröffnen, sondern die Tatsache, dass wir beide uns sehen, sorgt dafür, dass wir in diesem Dom-Sub-Spielmodus drin sind. Ist das bei dir ähnlich?
Also ich, bei mir hat es ganz viel damit zu tun, also wenn ich jetzt sage, so wir treffen uns jetzt explizit zu einer Session, ich mache mich, es hat ganz viel auch mit Outfit zu tun und mit, ja, ich mache ein besonderes Make-up, ich ziehe mir High Heels an, also dann damit bringe ich mich selber in die Rolle der, Femdom, so allein schon so durch mein Äußeres.
Mhm.
Das bringt mich dann schon so in diese Rolle rein. Gleichwohl kann es aber halt auch sein, dass mein Spielpartner und ich halt auch uns, wir treffen uns auch außerhalb von Sessions. Also wir gucken auch mal einen Film zusammen oder wir gehen auch mal essen, solche Dinge. Also das heißt halt,
Das
hat sich dahin entwickelt und das war auch das, wo ich am Anfang erstmal nicht so richtig wusste, darf man das jetzt? Darf ich das so innig werden lassen? Also wir übernachten auch beieinander, zum Beispiel. Und da war ich erst nicht so richtig sicher, kann man das jetzt machen? Und kann ich das jetzt meinem Partner antun? Aber auch da hat mein Mann mir halt da die Entscheidung abgenommen. Und gesagt, es ist halt für ihn okay. Also es wird sich jetzt für manche Leute merkwürdig anhören. Also wir
ja, das ist ja meistens der Knackpunkt, dass dann jemand sagt, na okay, du kannst da was machen, aber da gelten jetzt so viele Regeln, bitte, dass du faktisch eigentlich nicht realistisch was tun kannst, ohne zu bescheißen.
Ne? Ja, und also, das ist es nicht. Also wir treffen uns auch sonntagsnachmittags auf dem Kaffee alle zusammen. Zum Beispiel.
Jetzt ist ja die Frage, hat dein Mann die gleichen Möglichkeiten?
Ja, hat er. Da war ich auch so ein bisschen dann die treibende Kraft, weil ich fand es so ein bisschen merkwürdig, dass ich jetzt einen Spielpartner außerhalb der Beziehung habe und er hat niemanden. Er hat zwar am Anfang gesagt, ja, ach, das macht ihm alles nichts und kommt Zeit, kommt Rat. Aber ich kam mir da so ein bisschen bevorteilt vor. So.
Ja.
Und hatte da auch dann manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt zu meinem Spielpartner fahren kann und er bleibt zu Hause.
Jetzt kann ich ja sagen, es gibt ja für alles einen Fetisch und kann es nicht sein, dass dein Mann das bereits als eine Art Befriedigung empfunden hat, dass du dich fertig machst und woanders hingehst, um zu spielen, machen, Spaß zu haben. Ist das vielleicht schon wieder ein anderes Spiel zwischen euch gewesen?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja, ich spekuliere immer so wunderschön.
Ja.
Ne? Und dann
überhaupt
zack,
nicht.
Gegen die Wand.
Also er möchte auch auf gar keinen Fall irgendwelche Session-Details wissen.
Aha.
Aber nicht aus dem Grund, dass er dann eifersüchtig wäre auf mich oder auf meinen Spielpartner. Er möchte sich meinen Spielpartner nicht in unterschiedlichen Posen und Situationen vorstellen. Er möchte einfach diese Bilder im Kopf nicht haben, dadurch, dass wir uns halt alle persönlich kennen und auch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben.
Ja, das wird's ja noch verrückter, genau, denn in dem Nicht-BDSM-Kontext kennt ihr euch ja doch wieder dann alle.
Ja.
Das heißt mal, was weiß ich, ein Essen gehen und dein Spielpartner und dein Mann sind beide da.
Ja.
Das geht.
Das geht.
Und die beißen sich nicht weg.
Nein, also mein Spielpartner hat jetzt seit einiger Zeit auch wieder eine Freundin, die ich auch schon kennengelernt habe. Und wir haben ja auch schon alle gemeinsam sonntags nachmittags gesessen und Kaffee getrunken oder gegrillt. So was passiert.
Und aber da musst du dann, wie ist denn das, da hast du deinen Spielpartner, den du im Grunde ständig dominierst oder ne, wo eine gewisse Spannung in der Luft ist. Und das musst du dann ja ausschalten, vermute ich.
Ja.
Geht das? Das würde mir sehr schwer fallen, an der Stelle dann zu sagen, okay, jetzt ist mein Mann hier und seine Freundin ist da. Jetzt ändern wir mal das ganz schnell hier in Augenhöhe.
Also es ist immer irgendwie eine Spannung in der Luft, aber ich würde jetzt zum Beispiel halt nie, also wenn wir uns jetzt alle gemeinsam sehen, sagen, so, du musst dich jetzt hier hinknien. Und ich will jetzt und ich verlange jetzt, dass du mir zur Begrüßung die Schuhe küsst oder den Absatz ableckst. Das wäre mega strange.
Also auch für dich dann?
Also ja, erst für mich und ich glaube für alle anderen auch. Was aber nicht heißt, wenn wir dann vielleicht mal, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so alleine sind.
Ach, dann fallt ihr über euch übereinander
Nein.
her. So, ich versuch dich ja so ein bisschen rauszulocken. ich konnte mich ja so ein bisschen davon überzeugen, dass das tatsächlich, das funktioniert schon lange und das scheint auch für alle Beteiligten gut zu sein.
Ja, und ich glaube, das ist das Schöne daran, dass es einfach, also es braucht irgendwie keiner Angst haben, so dass man denjenigen jemand anderen wegnimmt oder so. Also es ist absolut völlig klar und war es auch von Anfang an, dass ich und mein Mann hier zusammenbleiben und dass das die Primärbeziehung ist und dass das auch kein anderer irgendwie zerstören wird oder das.
Das habe ich ja, ich habe diesen Begriff Primärbeziehung, den habe ich jetzt schon ein paar Mal.
Den habe ich von dir.
Den hast du von mir.
Ja.
Ich sollte bei meinem eigenen Podcast öfter zuhören. Ja, aber du hast ja jetzt mal faktisch Dinge ausgelagert. Dann frage ich mich jetzt natürlich, was hast du nicht ausgelagert? Was ist das, was dein Mann und du, was nur euers ist? Oh je, falsche Frage.
Das kann ich gar nicht so sagen. Also es ist einfach so diese...
Also vielleicht der Alltag.
Ja, Alltag hört sich immer so negativ an, finde ich. Aber es ist einfach so, es ist ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen uns. Und ja, dass wir einfach einander absolut sicher sind. So uns. Und das auch, also wir reichen einander einfach. Ich finde, wir sind ein ziemlich gutes Team. Also wir laufen wie zwei Zahnräder ineinander. Das ist alles sehr harmonisch irgendwie bei uns.
Also ich vermute ja mal, dass die Hälfte der Hörer schon abgeschaltet hat, weil sie so viel Harmonie und dass das alles funktioniert und passt, dass die das gar nicht ertragen können. Aber es ist ja möglich. Aber das liegt wohl auch wirklich daran, dass alle Beteiligten da mitziehen.
Ja, also wenn du noch was möchtest, was quasi vielleicht nicht so harmonisch ist. Wir waren ja eben bei dem Thema, ob er die gleichen Rechte hat wie ich. Und er hat sich quasi eine Spielpartnerin gesucht, mit der er dann seine BDSM-Fantasien auslebt, die kenne ich nicht.
Okay, das ist jetzt, okay, also ne, auf der einen Seite wird zusammen gegrillt und die kennst du gar nicht auf, weil das dein Wunsch ist oder seiner oder
es ist sein,
ihr.
Es ist sein Wunsch gewesen. Also meine Form der Spielpartnerschaft ist, ich möchte zu demjenigen ein freundschaftliches Verhältnis. Ich möchte, dass sich alle irgendwie gern haben. Und ich könnte auch das nicht für eine Nacht machen. Also so wie in einer der letzten Folgen. Also ich möchte mein Gegenüber kennen. Und ich möchte den gut kennen. Und ja, das ist meine Form. Aber das ist nicht unbedingt die Form von meinem Mann gewesen, als er halt sich halt eine Spielpartnerin gesucht hat. Der wollte das gerne ja für sich haben. Also er hätte es komisch gefunden, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Stammtisch gegangen wären wir haben ja nun relativ viele Bekannte in der Szene. Er hätte es komisch gefunden, jetzt zu sagen, oh, mit der und der Femdom könnte ich es mir jetzt vorstellen, mal zu spielen. Und dann sitzen wir aber 2 Wochen später alle zusammen auf dem Geburtstag und grillen.
Ja,
diese Vorstellung wäre für ihn merkwürdig gewesen. Also er wollte da so ein bisschen so sein Ding halt draus machen. Und da musste ich erstmal mit klarkommen. Also das zu akzeptieren, so ich kenne die jetzt nicht, ich habe keinen Kontakt mit der. Es geht gar nicht darum, so dass ich jetzt nicht weiß, was die irgendwie miteinander machen.
Das weißt du auch nicht.
Nein, das weiß ich auch nicht, das will ich auch gar nicht wissen. Muss man mir auch nicht erzählen.
Vielleicht erzählt das ja mir.
Nein, aber das ist genauso. Also ich will da auch keine Details über irgendwas, was sie halt miteinander da tun. Aber das war sowas, wo ich erstmal mit umgehen musste, im Umgehen lernen musste, dass ich sie jetzt halt nicht kenne.
Hm.
Aber ich habe mich dann in die Lage versetzt, wie war es, als ich halt das erste Mal mit meinem Spielpartner gespielt habe und so diese erste Zeit der Euphorie und alles ist neu und alles ist aufregend.
Aber wie ist denn das? Er ist weg, du weißt, wo er ist und du sitzt jetzt zu Hause vorm Fernseher im Zweifel und ja. Also wie viel, das ist das Schöne jetzt bei dir. Bei dir kann ich jetzt mal beide Perspektiven einfach mal sehen. Ne? Dieses, ich fahre weg und habe Spaß und mach was und auf der anderen Seite, er fährt mal weg. Du vereinst ja genau, du kannst ja beide Seiten an der Stelle tatsächlich nachvollziehen.
Ja.
Wie war denn das? Weg ist er und kommt irgendwann wieder und dazwischen macht man sich Gedanken.
Nein, tatsächlich gar nicht. Also ich mache mir tatsächlich keine Gedanken, was die jetzt da miteinander tun, sondern ich sag dann halt viel Spaß. Und seine Vorstellung damals war auch, ja, er sucht sich jetzt halt eine Spielpartnerin halt zum Spielen und so diese ganze persönliche Schiene, so wie ich das da halt betreibe, das will er alles gar nicht, das braucht er nicht und er sucht jetzt halt jemanden zum Spielen. Hat dann aber, glaube ich, also so ist es halt meine Ansicht, dass er dann relativ schnell gemerkt hat, dass man dieses Persönliche da gar nicht so abschalten kann. Weil dann doch auch dann die Fragen kamen, ach ja, jetzt gehe ich mal essen und darf ich das denn und ist das in Ordnung oder jetzt will ich dann vielleicht da doch mal über Nacht bleiben, ist das in Ordnung? Und ich dachte, ich habe das so innerlich gefeiert.
Weil du die gleichen Konflikte ja dann auch vorher hattest.
Ja.
Das scheint unvermeidlich zu sein, ne?
Ja. Und ich wusste ja aber aus der gleichen Situation, in der ich war, dass es absolut okay ist.
Jetzt ist natürlich, das muss ich jetzt einfach fragen, weil da gibt es ja diese schöne Gelegenheit macht Diebe. Wenn er oder du, wenn ich euch jetzt dann doch mal verguckt und sagt, oh, da will ich jetzt, dass mehr draus wird. Das ist ja eine Gefahr, die so ein bisschen da mitschwelt. Oder siehst du das gar nicht?
Das sehe ich tatsächlich gar nicht.
Also dieses Teufelchen auf der Schulter sitzt da nicht und flüstert ständig, sondern du bist da echt entspannt.
Tatsächlich ja. Also vielleicht mag das anders sein, wenn da vielleicht irgendwann eine andere Frau kommt, mit der ich vielleicht ein Problem haben könnte. Aber ich glaube, das ist auch echt personenabhängig. Aber jetzt so, natürlich hat mir mein Mann halt von seiner Spielpartnerin erzählt. Aber die ist quasi ein Mensch, mit der wäre er nicht beziehungskompatibel. Das ist aber bei meinem Spielpartner und mir genauso. Es ist uns völlig klar, dass wir niemals eine Beziehung führen könnten.
Das hatte ich eben schon die ganze Zeit im Kopf. Du hast ja gesagt, er hat jetzt seit einer gewissen Zeit eine Freundin. Jetzt warst du ja schon vorher da. Das interessiert mich, ich weiß jetzt gar nicht, dürfen wir das überhaupt sagen oder fragen, aber das heißt ja, er hat jemanden kennengelernt, einen neuen Partner und du warst vorher da und bist auch jetzt noch da. Wie hat er ihr das denn verkauft? Hast du da eine Ahnung?
Ich glaube, er hat direkt mit offenen Karten gespielt. Es hat sich tatsächlich auch nie die Frage gestellt, wenn er halt wieder eine Freundin haben sollte, dass dann quasi unsere Spielbeziehung beendet ist.
Okay. Ich habe mir notiert, dass du der Keyholder von deinem Spielpartner bist.
Ja.
So, das erklären wir erstmal, was das heißt.
Das heißt, dass wir das Thema Keuschhaltung in unser Spiel mit einbezogen haben. Da gibt es ja so nette Keuschheitskäfige, die man dann halt um das männliche Geschlechtsteil legen kann und was dann abschließbar ist.
Das okay, dann nehmen wir das jetzt mal als Thema.
Ja.
Wer kam damit an?
Oh Gott, das
meine böse Zungen würden jetzt sagen, dein Mann kam damit an, das für deinen Spielpartner.
Nein, nein, das war es tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das kam, aber ich habe mich halt, als ich mit meinem Spielpartner halt angefangen habe, haben wir uns halt darüber unterhalten, was wir halt beide gut finden und was halt No-Gos sind. Und haben halt dann abgesteckt, dass was halt Grenzen sein können oder was meine Grenzen sein können, was seine Grenzen sein können. Und auf seiner Liste der Sachen, die er gut findet, kam halt das Thema Tease and Denial. Also
wir übersetzen es einfach mal, ich sag mal, antören und dann aber und verweigern.
Genau, genau. Also so diese Orgasmuskontrolle etc. Und ja, da habe ich mich dann halt mit dem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt und habe ein bisschen im Internet geschaut und fand halt da dann hier halt dementsprechend Keuschheitskäfige, fand das ganz nett. Und natürlich hatte mein Spielpartner sowas in der Schublade.
Ach, natürlich, er war schon vorbereitet.
Er war schon vorbereitet, weil er das Thema Keuschhaltung halt schon vorher hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das doch mal. Finde ich gut.
Okay, und das habt ihr nicht nur gemacht, wenn ihr eine Session hattet, sondern das war ein 24-7-Ding.
Ja, also schon über längere Zeiträume, halt über mehrere Wochen und dann halt auch wirklich nur ablegen zum Duschen, wenn ich quasi den Schlüssel vorbeibringe.
Das heißt, er konnte auch, man kann damit nicht duschen? Das geht nicht?
Man kann damit schon duschen, aber man sollte halt ja einmal die Woche es schon ablegen, reinigen. Es kommt auch immer ein bisschen aufs Modell an. Also es gibt, da muss ich mich dann auch erstmal belehren lassen, dass es halt verschiedene Dinge gibt, ja, manche sind besser zu reinigen, manche eher schlechter.
Ich habe das auch bisher so ein bisschen ins Reich der Mythen abgetan, dass man das länger als, sage ich mal, 24 Stunden da tragen kann, ohne dass da irgendwas wundgescheuert oder.
Oh, es gibt Wundestellen.
Ach, die gibt es. Ach, das gehört dann zum Spaß dazu.
Das gehört dann zu meinem Spaß dazu, ja, dass es Wundestellen gibt.
Okay. Also abschließen und dann mit dem Schlüssel nach Hause fahren.
Zum Beispiel, ja.
Er hat dann keinen Ersatzschlüssel noch bei sich gehabt, oder?
Eine Zeit lang nicht, nein. Also wir haben es jetzt zuletzt so gemacht, das fand ich ziemlich, ziemlich gut, weil aufgrund der Zeit ist es ja halt auch immer nicht für mich dann möglich gewesen, halt den Schlüssel vorbeizubringen, oder wir hatten eine Zeit lang auch, dass wir, es gibt ja diese Einwegschlösser, die man dann halt durchzieht und dann sagt so, jetzt sag, einmal die Woche kannst du es aufmachen und danach schickst du mir die Nummer, welche denn das aktuelle Schloss ist.
Das sind so wie Kabelbinder,
ja,
mit
wie
einer
Kabel
Nummer drauf, ne?
Mit Kabelbinder mit Nummern drauf, genau, wie so Blompen zum Container zu machen zum Beispiel auch.
Das ist schön, ja. Das ist eine schöne Assoziation.
ja, aber die kann man halt aufmachen mit der Schere. Aber natürlich kriege ich das ja mit, wenn da dann auf einmal eine andere Nummer draufsteht. Also jedes Mal, wenn er sich das Teil abgenommen hätte, hätte ich das mitbekommen. Also er kann das nicht vor mir verstecken. Und jetzt zuletzt hatten wir eigentlich eine schöne Idee mit einem Safe.
Ja.
Wo man die Zeit einstellen kann, wann der Safe wieder aufgeht. Und das haben wir dann über mehrere Tage so ausgeweitet, bis wir dann eigentlich so weit waren, dass der Safe, wo der Schlüssel drin lag, nur noch alle 10 Tage aufging. Dann durfte er ihn abnehmen, den KG, duschen, whatever.
Das hast du ihn aber alleine machen lassen.
Das habe ich ihn alleine machen lassen, ja.
Weil ich habe hier immer so schön stehen, dass du der im Prinzip dann ja ein die Domina auf Zuruf bist. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder er einen guten Grund hat, dann musst du halt, du hast ja die Verantwortung, du hast den Schlüssel, dann musst du halt rumkommen und das Problem für ihn lösen. Das ist ja die andere Seite des Ganzen.
Ja, das stimmt. Also man hat als dominanter Part da auf jeden Fall Verantwortung für seinen Spielpartner.
Verantwortung, das Ding war da, alles gut, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie fühlt sich das für dich an? Also, weil ich kann nur immer sagen, für Mädels so Keuschheitslösungen sind ja eher unbrauchbar, weil im Zweifel, ganz ehrlich, Vibration kommt durch jedes Blech. Das ist also, das funktioniert nicht mit einem Mädel. Zumindest nicht so wie bei Kerlen. Scheint ja recht sicher zu sein.
Ja. Also es kommt zwar auch auf das Modell an, aber es ist auf jeden Fall so sicher, dass ja Anfassen nicht möglich.
Mhm.
Irgendwas anderes tun mit sich selbst nicht möglich. Aber wenn man halt dementsprechend gereizt wird, tut's weh.
Ah, das ist noch die böse, ja, die bösartige Komponente, natürlich. Aber wie ist das jetzt für dich? Also du fährst da weg und weißt einfach, okay, der kann ich, jetzt hat Ressorts auf 10 Tage eingestellt, meinetwegen. Muss ja doch ein ganz schöner Machtrausch sein. Also beflügelt das dann deine eigene Erregung in dem Moment, oder?
Ja, auch. Aber noch mehr meine Erregung beflügeln tut es, wenn er mir erzählt, wie schrecklich eigentlich dann die Nacht war. Und dass er nicht schlafen konnte und dass alles so wehtat. Und dann hat er böse geträumt und das war dann ja noch schlimmer für ihn. Weil er kann ja nicht und er würde ja eigentlich so gerne. Das ist toll.
Das ist so unglaublich böse. Das lässt du dir dann auch fleißig erzählen.
Das lasse ich mir fleißig erzählen und wenn es halt Druckstellen gab oder irgendwelche Scheuerstellen, lasse ich mir auch davon erzählen. Und das finde ich gut. Das heißt ja nicht,
dass man daran was ändern würde, ne?
Nö. Wenn ich halt nett bin, dann schenke ich ihm vielleicht mal eine Nacht durchschlafen ohne KG. Aber natürlich auch ohne sich anfassen zu dürfen.
Ja, da weiß man nicht, was besser ist, ne? Mit, ne, ach Gott. Ich habe da schon eine gewisse Faszination für das ganze Thema, aber ich glaube immer in dem Moment, wo es dann irgendwo in Richtung, man setzt das um, geht, ich glaube da sage ich, nee. Weil es ist ja auch für ihn dann auch, okay, was ist die Motivation, dir zu gefallen oder weil es für ihn geil ist, aber dann wiederum doch nicht geil, oder das kann ich jetzt gar nicht fassen aus meiner Perspektive so richtig.
Boah, das ist schwer zu beschreiben.
Oder ist das vielleicht gar nicht interessant, gar nicht wichtig, warum er es macht, oder?
Also für mich ist es eigentlich, ich weiß eigentlich, wenn wir uns da jetzt so drüber unterhalten, weiß ich eigentlich gar nicht, was da so seine Intention ist. Ich glaube, er findet es gut, dass ich es gut finde. Das reicht ihm, glaube ich, in dem Zusammenhang schon.
Du findest gut, dass er da seinen Spaß dran hat. Nein, das wäre ja ein ganz böser Kreislauf.
Also ich glaube, er findet es nicht schlecht, aber als wir halt angefangen haben, miteinander zu spielen, haben wir uns darauf geeinigt, dass es keine Grenzen gibt und dass ich halt die Grenzen bestimme. Und was ich gut finde, das hat er auch gut zu finden. Und bis jetzt haben wir so meine Grenzen noch nicht gefunden.
Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, er hat da eine Freundin gefunden. Da mag ich, glaube ich, nur ganz kurz drauf eingehen. Gab es da irgendwann sowas wie eine Schlüsselübergabe?
Ja, die gab es. Also war von vornherein klar, dass wenn er wieder eine Freundin hat, dass ich mich da auch dann ein Stück weit zurücknehme. Also es war halt für mich auch absolut klar, weil natürlich ist die Beziehung, die er zu seiner Freundin hat, ist an erster Stelle.
Mhm.
Und da möchte ich mich halt als seine seine Herrin oder Lady, was auch immer, wie man das nennen will. Ich sage jetzt absichtlich nicht Domse, weil ich es ganz schrecklich finde, den Begriff.
Du hast es gesagt, nicht
ich. Ich habe es gesagt.
Hashtag der Sendung No More Domse.
No More Domse. No More Domse, please. Ich finde den Begriff Femdom eigentlich gar nicht so schlecht. Das Femdom finde ich eigentlich gut. Das ist nicht so negativ und
soll ich den Begriff mal versuchen, in der Zukunft zu verinnerlichen?
Mach das ruhig, weil Femdom hört sich eigentlich, für mich hört sich das gut an, so im Kontext. Also der Begriff Domse ist für mich eher negativ behaftet. Also für eine Domse ist für mich eine Frau, die den Raum betritt und der Meinung ist, es muss sich alles nur um sie drehen, die immer lauter ist als alle anderen. Und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Und ich mag solche Menschen, Frauen, Domsen halt
ja,
nicht.
Ich habe den Begriff ja nie so negativ in dem Sinne versucht zu gebrauchen. Ne? Das war einfach so,
ich glaube,
wie Subi zum Beispiel auch, ne? Eher eine etwas, so eine nicht niedliche Form, aber wie eine freundliche Form. Aber ja, je mehr Feedback ich da kriege, stelle ich fest, der kommt nicht so gut an. Ne? Und da mag ich mich natürlich auch ein bisschen anpassen. Ich versuche es mal mit der Femdom. Und wenn das dann auch wieder nicht geht, dann bleibe ich dann irgendwann langfristig bei der dominanten Frau. Ende.
Auch nicht schlecht.
Auf der anderen Seite, den Running Gag mag ich natürlich trotzdem ein bisschen mitnehmen.
Ich glaube, den Running Gag wirst du auch nie loswerden.
Ja, mal gucken.
Ja, wir waren eben beim Thema Schlüsselübergabe.
Mhm.
Ja, die gab es, weil ich mich da halt dann auch einfach ein Stück weit zurücknehmen möchte. Also ich möchte jetzt dann in dem Moment auch nicht in deren frische Beziehung eingreifen, weil das steht mir in der Konstellation dann nicht zu.
Ich glaube, das überlassen wir an der Stelle auch dem Hörer jetzt ein bisschen, ja. Da jetzt sich weiter zu überlegen, was da alles an Konstellationen und Komplikationen entstehen kann oder nicht. Da denke ich automatisch in mindestens 4 verschiedene Richtungen.
Das würde jetzt auch zu weit führen.
Sehr gut bis sehr böse, aber es geht ja hier ein bisschen mehr um dich auch. Obwohl ich natürlich immer neugierig bin. Ist ja irgendwie klar. Ich kann
darfst,
ja immer nicht anders.
Ja
ich muss ja immer fragen. Das ist schlimm.
Du darfst ja auch alles fragen. Ob du eine Antwort bekommst, ist ja dann eine andere Sache.
Ja, das stimmt auch wieder. Ich kann mir hier keine Antworten ausdenken. Ich glaube, an der Stelle beenden wir jetzt mal dieses ganze Außerhaus-Thema, Spielpartner, Keuschheit etc., wenn du da jetzt nicht noch irgendwas hast.
Doch, ich habe ja das Ding der Woche dir noch mitgebracht.
Ja, ich bin gespannt. Dann machen wir das jetzt.
Mhm.
Ich bin gespannt. Zeig her. Oh, ja. Ich beschreibe erstmal, was ich in der Hand habe. Es ist nämlich rosa. Sieht ein bisschen abgenutzt aus, habe ich das Gefühl. Zumindest der eine Teil, ein bisschen Metall dran. Und es ist ein Vorhängeschloss mit Schlüssel.
Erstens ist es nicht rosa, es ist pink.
Okay, pink. Da legst du auch Wert drauf.
Ja.
Okay, also für mich als Kerl ist rosa und pink, da sehe ich jetzt.
Nein, keinen. Rosa ist so Schweinchenrosa.
Okay, und pink ist?
Kräftig.
Also pink ist eher so Barbie-mäßig?
Ja.
Okay, Schlüssel und Schloss für Manschetten. Es passt auch, es wirkt so ein bisschen schwergängig, würde ich sagen. Also es hat schon
einiges mitgemacht.
Ja, es ist so mit Kunststoff beschichtet. Ich versuche ja mal Geräusche zu machen, aber in diesem Fall gibt es da nicht viel. Aber doch, vielleicht springt es noch auf?
Ja.
Ah, was ein Klang. Okay, warum bekomme ich jetzt ein Schloss von dir?
Das ist quasi das Vorhängeschloss vom KG meines Spielpartners.
Das ist das Ding, was monatelang um sein Teil rumgebämselt hat?
Ja.
Ja.
Und was ist jetzt in der Hand?
Und es ist pink.
Es ist pink. Und es ist aus dem
das
Grund…
Das ist aber gemein.
Ja, und es ist aus dem Grund pink, weil ich liebe pink und er hasst pink.
Ach du Scheiße.
Also
ja.
für mich sind solche kleinen Dinge, die halt einfach dann extrem erniedrigend sind, weil er es halt hasst. Er findet diese Farbe ganz, ganz schrecklich. Und ich liebe sie. Und es ist halt so wie ein Erkennungszeichen halt dann für mich, weil es ist halt mein Schloss. Das Schloss habe ich gekauft und ich wollte auch unbedingt, dass es pink ist und ich wollte, dass der Schlüssel pink ist. Wir haben dazu noch eine farbige pinke Boxershorts. Genau in dieser Farbe.
Oh. Ja, ich fühle mich gerade sehr an meiner Seite bestätigt, weil also solche Unmenschlichkeiten, oh Gott. Ich sehe hier allerdings auch tatsächlich keine Abriebspuren oder irgendwie, wo jemand versucht hat, mit einer Feile oder Säge dran gewesen zu sein. Mein Gott, aber es ist wirklich pink.
Ich habe das ausgesucht, weil es pink ist und weil, ich liebe pink. Ich habe dir als zweites Ding der Woche, habe ich dir noch ein Hello Kitty Schloss mitgebracht.
Oh Gott.
Das ist ein bisschen groß für ein KG.
Ja, aber es ist so gepolstert, würde ich sagen. Das ist so genau. Mit diesem, ja, wie so ein Radiergummi fühlt sich an und das ist so ein Hello Kitty Kopf. Mein Gott.
Das sind so Sachen, wo ich
steht sogar Hello Kitty drauf.
Ja. Wo ich echt drauf stehe und was natürlich dann für denjenigen gegenüber extrem erniedrigend ist, wenn er zum Beispiel dieses Hello Kitty Schloss dann an irgendwelchen Fesseln an den Händen dran hat und wir damit zum Beispiel auf eine Party gehen. Mit ganz, Hello Kitty.
Also ganz ehrlich, ne? Das ist erniedrigend für dein Gegenüber und das soll es auch so gefälligst sein, ja?
Ja, soll es.
Es würde also halb so viel Spaß machen, wenn er das toll fände.
Ja.
Ja, mehr kann
also
man
ich finde es, ich finde es, find, und er macht das aber halt für mich. Und es steht sich auch komplett außer Frage. Also wenn ich sage, so heute wird die rosa Shorts angezogen, dann macht er das.
Das heißt, er kann im Prinzip nur versuchen, dir zu erklären, dass er das eh total toll findet, damit du die Lust dran verlierst.
Ja, aber das passiert eigentlich nicht. Also das so gut kann er nicht lügen, dass mir das nicht auffallen würde.
Ich würde gerne ein Foto davon machen.
Das darfst du gerne.
Sehr schön. Ich erzähle ja immer, dass ich sowas dann in die Shownotes reinpacke und dass ich das immer alles total sorgfältig pflege. Mir ist aufgefallen, dass ich das in der Hälfte der Fälle vielleicht tue. An der Stelle mag ich mal sagen, es gibt noch diesen zweiten Kanal, nämlich Instagram, wo ich so ein bisschen versuche, das den Podcast hinter den Kulissen so ein bisschen zu beleuchten und zu sagen, hey, ich fahre jetzt auf eine Aufnahme, hier ist ein Foto von der Gegend oder so. Und da würde ich sowas noch am ehesten reinposten, gebe ich ehrlich zu. Und das sieht auch hervorragend aus, dieses Schlösschen. Und dann möge man sich dazu einfach einen prächtigen Schwanz vorstellen, an dem das irgendwie wochenlang rumbaumelt. Oh je. Ah, doch ein bisschen Korrosion sehe ich hier schon, oder ist das so? Ich glaube, das hat auch ein bisschen gelitten.
Naja, ich meine, man muss ja halt auch duschen.
Ja, ja.
Und Körperpflege betreiben. Aber ich finde, dafür hat es schon ganz schön lange gehalten. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet.
Ich habe mit dem Schlüssel, habe ich ja mal die Idee gehabt, da war ich total stolz drauf und ich habe das bestimmt schon mal erzählt, die Geschichte hier. Da habe ich vom Halsreif den Schlüssel von einem befreundeten Glasbläser in so ein Glasröhrchen reinmachen lassen. Das war also so ein Röhrchen, was keine Öffnung hatte und um an den Schlüssel zu kommen, muss man halt einmal dieses Röhrchen fallen lassen und drauftreten, wie so ein Reagenzglas. und dann ist natürlich erkennbar, dass es geöffnet wurde.
Ja.
Das fand ich eine total tolle Idee. Inzwischen stelle ich aber fest, dass uns nicht mal aufgefallen ist, ein halbes Jahr lang, dass sie gar keinen Schlüssel mehr für das Ding hat. Es fällt ja nur auf, wenn der Friseur mal vorsichtig fragt, ob man dieses störende Ding vielleicht abnehmen könne. Und dann kann sie halt nur sagen, nö, geht halt nicht.
Geht halt nicht.
Das ist ein tolles Ding der Woche. Ich denke, ich darf es nicht mitnehmen.
Nein.
Okay, das war deutlich.
Das wird bestimmt nochmal gebraucht.
Ja, ich muss das jetzt mal weglegen. Ich finde das total faszinierend, einfach zu gucken. So, ne, das sieht halt schon wirklich benutzt aus einfach.
Ich habe halt versucht, etwas zu finden, was eine entsprechende Größe hat, was dann halt auch nicht stört. Weil wenn du so einen KG halt über längere Zeit trägst und während der Arbeit trägst und Tag und Nacht trägst, dann wäre es durchaus anstrengend und auch ja auch sichtbar, wenn da jetzt ein megamäßig großes Schloss dranhängen würde. Also ich habe wirklich eine Zeit lang echt gesucht. Ich habe auch mir da echt Gedanken drüber gemacht, dass ich geschaut habe, wie groß darf denn das jetzt überhaupt sein?
Hm. Weil es gummiert ist, da klappert das dann wahrscheinlich auch nicht so. Ein Metallschloss
genau,
wird ja dann da
genau,
rumklappern
genau.
die ganze Zeit.
Das und also ich habe halt wirklich versucht, was zu finden, was dann halt auch alltagstauglich ist. Also habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht.
Muss das mal fragen, hast du ihn damit mal durch eine Flughafenkontrolle durchgeschickt?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Also da müsste man müsste man das vorher abnehmen.
Das muss man aufpassen. Ich habe das mal in Frankreich gehabt. Da haben wir uns gesagt, Mensch, wir nehmen jetzt mal diesen Halsreif vorher ab, damit das eben nicht so Probleme gibt und die nicht böse gucken bei der Kontrolle bei ihr. Ja, und dann mein Rucksack, wo der ganze Mist drin ist, wurde da durchgeschleust und dann holte mich dann so ein böse guckender Franzose dann da ab in Uniform mit Maschinenpistole und zog mich da irgendwie dann raus und an so einen komischen Schalter mit dem Rucksack und fragte mich erstmal sehr deutlich, ob das meiner sei. Ja, und dann hatte er das Ding nochmal durchleuchtet und machte seinen Sprengstofftest und dieses Gerät arbeitete da. Der hat da so einen Abstrich da gemacht, in ein Gerät reingehalten, dann leuchtet die Lampe grün, weil ich aber nicht wusste, heißt das jetzt grün, weil Treffer oder grün, weil ist kein Sprengstoff und dann musste ich auspacken nach und nach. Und ich wusste halt echt nicht, was der sucht. Und dann hatte ich dann den Halsreif irgendwann in der Hand und da meinte er dann, aha, das Ding, ne? Und dann musste meine Freundin kommen und dann mussten wir erklären, nein, das ist eigentlich für den Hals, das ist ein Halsschmuck, weil das natürlich in dieser Röntgendraufsicht sieht das halt aus wie eine Rohrbombe. Ist halt ein Ring aus Metall, ne? Und das finden die überhaupt nicht lustig. Und wir mussten dann wirklich erklären, guck mal hier, da kann man das öffnen. Und dann fand er das auch okay. Also am Hals lassen auf dem Hinflug, das war weniger das Problem. Die haben zwar genörgelt, aber okay, nicht gut in den Rucksack packen. Ne? Also, weiß ich nicht. Also inzwischen, ich glaube, die sicherste Methode ist, man legt das einfach offen in diesen Korb da rein und dann geht das. Aber Rucksack, keine gute Idee. Und im Koffer war, glaube ich, auch. Da würden die wahrscheinlich dann auch die Rohrbombe vermuten.
Ja, und den Koffer aufmachen vor allen Dingen und erstmal alles durchwühlen.
Ja, und das ist, wenn Perverse verreisen, keine gute Idee.
Nein.
Dann müsste ich mal hier jemand vom Zoll haben, der da mal ein bisschen
aus dem Nähkästchen plaudert.
Genau. Na, vor gut anderthalb Stunden hast du mir gesagt, dass du die Subi-Seite selber nie ausprobiert hast und das auch nicht tun würdest. Aber ich habe eine Notiz, da steht drauf, dass du alles ausprobierst selber. Wie passt denn das?
Also ich würde halt die Subi-Seite im Sinne von devot sein, ist nicht meins. Aber vielleicht Schmerzen schon.
Mhm.
Also es gibt da ein sehr schönes Foto von mir. Wir waren letztes Jahr auf einer BDSM-Messe in Hamburg und haben da einen Workshop mitgemacht, der sich nannte medizinischer Hauthefter. Und
auf Deutsch tackern.
Tackern, genau. Und ich probiere halt einfach ganz viel gerne aus. Also ich sage nicht von vornherein, oh nee, das ist jetzt irgendwie so gar nicht meins. Ich will so alles anfassen, alles ausprobieren, alles irgendwie selber machen. Und dann habe ich diesen Workshop halt mit meinem Spielpartner zusammen gemacht. Aber für mich war von vornherein völlig klar, natürlich lasse ich mich auch tackern. Natürlich will ich auch wissen, wie sich das anfühlt. Und ich habe mich dann halt von der Workshopleiterin auch am Arm, ich glaube, 8 Tacker, glaube ich, setzen lassen. Und ja, es tut mit jedem Tacker, der gesetzt wird, etwas mehr weh. Aber es ist ein cooles Gefühl. Und es gibt so ein Foto von mir, wo ich da irgendwie mit 8 Tacker-Klemmen im Arm sitze. Und über das ganze Gesicht am Grinsen bin.
Das heißt, dein Spielpartner dürfte das nicht bei dir machen. Das musste dann die Leiterin dann schon sein.
Das hat die Leiterin gemacht, aber aus dem Grund, dass er nicht der ausführende Part mit dem Tacker sein wollte. Also ich vielleicht bei anderen Dingen könnte ich mir schon vorstellen, dass er das dann vielleicht macht oder andere. Aber jetzt in dem Workshop, da hat es halt die Workshopleiterin gemacht. Und das war auch okay für mich, weil ich es halt gerne ausprobieren wollte auch.
Okay, das heißt, sie hat
Also ich habe mein
Spiel. Sie hat ja nicht gesagt, leg mal deinen Arm dahin, hat gesagt, tak, 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 so, bitteschön, so ist das. Also wie war das für dich?
Aufregend. Also es war total spannendes Gefühl, weil sie halt uns halt vorher erklärt hat, wie sich das halt anfühlen wird. So, der erste ist okay, der zweite ist auch noch okay, der dritte, vierte, fünfte, wo zwiebelt. Und das war dann auch tatsächlich so. Also so mit der Menge der Tackernadeln, die dann quasi unter die Haut gehen, tat es halt mehr weh. Also das ist nichts, was einem richtig doll Schmerzen zufügt, aber man merkt es halt schon. Und dann halt mit dem Finger halt über die Tackernadeln drüber zu gehen und das halt so zu spüren, ne, wie sich da was unter der Haut bewegt, das war schon cool. Und vor allen Dingen dann, also ich habe dann halt meinen Spielpartner auch getackert und dann haben wir halt noch so Bänder durch die Tackernadeln durchgezogen, sodass es dann halt auch noch schön aussah.
Wahrscheinlich in Pink.
In Rot, auch eine meiner Lieblingsfarben. Ja, okay. Und ja, dann haben wir auch davon Fotos gemacht und das war schon sehr interessant. Und also man kann halt mit den Tackernadeln dann halt auch Muster in die Haut machen, sodass man dann halt so verschiedene, also halt Punkte halt hat, wenn dann die Tackernadeln rausgehen aus der Haut.
Lass mich mal fragen, die nimmt man, die reißt man nicht einfach raus, da gibt es ein Werkzeug für.
Da gibt es ein Werkzeug für, genau. Da gibt es eine, so, das sieht aus wie eine Art Schere, wo man dann quasi unter die Tackernadeln runtergeht, die Schere runterdrückt und dann wird das Ganze aufgespreizt und wieder entfernt.
Wir haben das jetzt ja einfach mal so übernommen, das Thema vielleicht. Also man macht das jetzt nicht mit dem Bürotacker, mal einfach mal sagen, weil als ich das erste Mal gehört habe, habe ich an meinen Tacker im Büro gedacht und dachte mir, nein. Sehe ich das richtig? Also man kauft immer den Tacker als solches, der ist dann auch bestückt und das ist so ein Einmalgerät.
Ja, genau, das ist ein Einmalgerät. Also
kriegt
man in der Apotheke oder halt auch in diversen Online-Shops. Wir konnten jetzt dort auf dem Workshop einen Tacker kaufen, einen Set quasi mit einer Schere, womit man die Tackernadeln dann halt auch gleich entfernen kann.
Mhm.
Und eigentlich nimmt man halt für jede Tacker-Session, die man halt macht, dann auch gleich einen neuen medizinischen Hauthefter, so wie es heißt.
Die sind dann steril verpackt dann.
Die sind dann steril verpackt und natürlich muss man das auch alles desinfizieren etc. Aber es war halt schön, sowas in einem Workshop mal halt näher gebracht zu bekommen, weil ich würde halt sowas nicht einfach mal alleine zu Hause ausprobieren, weil ich da irgendwas im Internet gelesen habe.
Ja.
Das ist mir einfach dann zu gefährlich auch, da irgendwie mit irgendwelchem Halbwissen dann irgendwas zu machen, wenn ich nicht wenigstens einmal irgendwie fundiert beigebracht bekommen habe, wie sowas halt geht. Und entweder finde ich das dann gut und baue es vielleicht irgendwie mit ein oder ich lasse es halt.
Ja, ich habe das ja auch selber als ich mir das mit den Nadeln habe beibringen lassen. Ich glaube, Folge 2 muss man dann reinhören, dann hört man das nochmal im Detail, aber man braucht da schon ein bisschen Anleitung für. Ich glaube, immer in dem Moment, wo es auch unter die Haut geht, ist es einfach auch echt sinnvoll, dass man sich ein bisschen Wissen raufschafft. Du hast gesagt, du hast dann hinterher so schön gegrinst. Warum? Weil es vorbei war oder weil du dich überwunden hast oder da war es einfach irgendwie ein bisschen geil?
Ich fand dieses Gefühl gut, dass da jetzt diese Tackernadeln unter der Haut sind und dass sich meine Haut rot färbt drumherum und das auch noch irgendwie mehrere Tage da war. Also man kann schon sagen, dass ich so ein Stück weit auch auf Spuren auf meinem Körper gut finde.
Also haben wir doch so ein bisschen die Masochistin gefunden jetzt. So ein kleines bisschen.
Ein kleines bisschen, also die entdeckt sich gerade noch.
Dass so ein bisschen Schmerz auch lustverstärkend sein kann, das, ich glaube, das hat fast jeder. Wenn das nicht überdosiert ist, dass das immer noch mal so ein bisschen pusht, das empfinde ich zumindest so. Also jetzt nicht gerade, wenn ich beim Ficken mir irgendwie den Zeh an der Bettkante da fürchterlich stoße, das ist und bleibt einfach blöd. Ja, da kann man nichts dran ändern, aber ja, es gibt da schon so ein paar Sachen, wo ich einfach sagen kann, okay, das, wenn so wieder in der Meinung ist, muss man irgendwie mir in die Schulter beißen so ein bisschen. Ja, das ist natürlich nicht angenehm, aber irgendwie ist das auch nur so.
In dem Moment ist es gut.
Ja, ne, es ist dann irgendwie, es pusht dann einem in dem Moment nochmal so ein bisschen so eine Warte oder so, aber irgendwas ist da gut dran. Ich sehe zustimmendes Nicken.
Ja, das ist so, was ich so ein bisschen so entdecke gerade.
Wie denn noch, außer mit einem Tacker? Also provokant, wenn ich dir jetzt auf den Popo haue mit dem Stöckchen, dann geht dir jetzt keiner ab.
Nee, eher nicht so.
Gut, also das Setting muss schon spezieller sein.
Ja, also was ich auch gerade entdecke, was ich ganz gut finde, ist halt Bondage. Ja, also gefesselt werden oder so in den Seilen sich halt irgendwie so fallen zu lassen, das finde ich ganz gut. Und halt auch die Spuren, die das halt mit sich bringt, so wenn dann so die Seile so, wenn man die hinterher quasi noch sieht, obwohl sie gar nicht mehr da sind, das finde ich ganz gut.
Ist das eher das Ästhetische, weil das hat ja auch wieder was mit Style zu tun an der Stelle oder tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt eng ist um die Haut rum?
Auch das Gefühl. Also, dass man, das fühlt sich geborgen an. Dass man sich quasi da einfach irgendwie fallen lassen kann. Hm. Aber das ist halt auch was ich gerade erst so nach und nach entdecke, dass ich das eigentlich ja auch ganz gut finde. Aber ich muss halt immer irgendwo die Kontrolle haben. Also ich muss immer irgendwo wissen, dass was passiert.
Also du brauchst da schon einen Lakaien, der tut, was du möchtest und das auch so tut, wie du das möchtest. Aber dein Spielpartner-Sub soll es dann aber auch wieder nicht sein. Ne? Also das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor, ehrlich gesagt.
Ja, ist es auch.
Oho, da kommen jetzt die Kopfschmerzen durch.
Ja, ich meine.
Ich glaube, das ist tatsächlich als dominanter Part auch gar nicht so einfach, dann zu sagen, so, ich möchte das und das jetzt ausprobieren, aber dann eben, man will ja auch nicht das eingeübte Bild quasi zerstören, so ein bisschen, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Sub dann eben extreme Hemmungen hat, dann auch mal, ich sag mal, zurückzuhauen. Oder, ne, dann, ne, also das ist dann die falsche Ebene, habe ich dann das Gefühl.
Das ist jetzt gerade schwierig zu beantworten. Auch wenn wir quasi spielen und es kommt dann vielleicht, kommt dann zu so einer, nee, das ist auch blöd.
Kann man vielleicht sagen, dass es einfach außerhalb des üblichen Kontexts ist?
Ja, schon. Also es ist schon losgelöst.
Eine Art Experiment, sage ich mal.
Ja, es ist eine Art Experiment, ja. Also, dass ich das eher, ich gucke, ja, was mir Spaß macht und finde das halt auch immer mehr raus.
Ja, ich denke, dass man auch als dominanter Part, dass man ja nicht darauf festgelegt ist, immer nur seinen Spielpartner zu bespielen, sondern man kann sich ja auch
selber bespielen lassen.
Genau, und dann hat er das halt so zu tun, wie man das will. Das ist also, ich sag mal so, der antidevote Sub, der dann quasi sagt, so, du machst das jetzt aber so, wie ich das möchte, damit es mir gefälligst Spaß macht und im Zweifel habe ich die Option, dich zu bestrafen, wenn es nicht so war.
Das hast du sehr schön ausgedrückt. Aber ich glaube, da kommt mir auch zugute, dass ich halt einen Spielpartner habe, der halt switcht.
Ach ja, Also er hat quasi die nötige Erfahrung dann auch.
Ja, aber das Rollenverständnis ist halt, das ist zu keiner Sekunde, also dass das irgendwie in Frage gestellt ist, sondern es ist immer noch es ist eigentlich zu jeder Zeit immer dieses Machtgefälle da. Also ich habe auch zu keiner Zeit das Gefühl so, dass ich jetzt irgendwie die Kontrolle oder so dann verlieren könnte. Obwohl das vielleicht manchmal auch ganz schön sein kann.
Das kann ja noch werden. Ja, das ist immer so ein bisschen heikel, ne? Wenn man das so gerade am Entdecken ist und da am Ausprobieren ist und sich da so vortastet und man ja selber dann die Führungsrolle dabei auch noch hat.
Ja, das stimmt.
Wenn du ganz devot bist und deinen Dom hast und der sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, das sind riesige Schritte, aber im Grunde genügt es dann ja zu sagen und aber wenn du die Situation auch noch kontrollieren willst.
Das sind ganz schön viele Dinge auf einmal.
Ne? Also ich glaube, das ist nochmal so ein ganz, ganz weites Spielfeld, wo dann aber wirklich Switcher noch am ehesten das erklären können, wie das funktionieren kann.
Das ist halt so ein Ding. Ich würde mich halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann mal als Switcher bezeichnen werde. Vielleicht kommt das noch.
Ja, rufst dann sofort an, dann komme ich sofort mit dem Aufnahmegerät.
Aber momentan ist es halt nicht so. Momentan würde ich mich halt einfach als dominanten Part bezeichnen und wirklich sadistischen Part, der so ein bisschen gerade die masochistischen Neigungen ausprobiert.
Also bist du ja auch nicht die Erste hier im Podcast, die sagt, ja, ich bin zwar dominant und Sadist.
Habe ich auch schon gehört, dass es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, aber das ist auch erstmal so als dominanter Part dann irgendwie so mitzukriegen, dass man das ja irgendwie dann vielleicht doch gar nicht so schlecht findet. Ist auch erstmal merkwürdig für einen, also für mich selber war das merkwürdig, weil ich eigentlich die ganze Zeit immer gedacht habe, ah ja, ich bin ja halt dominant und ich bin sadistisch und so, ich habe jetzt hier meine Rolle eingenommen und gucke dann links und rechts und merke dann so, ja, irgendwie, ja, das mit dem Tackern findest du gut und irgendwie Spuren findest du ganz gut und was passiert denn jetzt hier gerade? Also da musste ich dann auch erstmal irgendwie so mit mir selber klarkommen.
So, BDSM scheint so eine Welt zu sein, wo man keinen Entwicklungsstopp hat. Wo man immer noch mal was findet und immer noch mal eine neue Anregung. Und du bist jetzt schon der X-te, der mir vom Tackern erzählt. So langsam aber sicher werde ich mich damit wohl auch mal beschäftigen müssen. Und meine Idee, da ist dann natürlich dann immer, was mache ich mit dem Tacker und einer Krokodilsklemme und noch einen Strom. Ja, das ist ja dann, weil Klebepads gehen ja immer ab. Die Tacker-Dinger halten, glaube ich. Ach, schöne Idee. Mir gleich notiert. Ja, Subi, tut mir leid. Es gibt noch Experimente. Aber ja, man ist ja auch selber neugierig, ne? Also es ist ja Konsens zu sagen, okay, ich probiere dann auch Schlagwerkzeuge auch mal an mir aus und sowas. Aber dann ist das ja nochmal eine Welt des Genusses, dass man sagt, okay, ich leide jetzt auch mal ein bisschen für meine eigene Lust.
Ja, und da bin ich gerade halt so dabei, das zu entdecken, was ich halt gut finde und was nicht. Und das sehe ich aber auch in ganz vielen Dingen dann erstmal so im Experimentierstatus, dass man erstmal guckt so, ja, wie fühlt sich jetzt was an und finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Und also gar nicht so in Session-Charakter oder so, sondern einfach erstmal ausprobieren, was gefällt mir jetzt und was finde ich eigentlich total doof, was brauche ich gar nicht.
Ändert sich dadurch deine Sicht auf deinen Spielpartner? Weil im Prinzip bekommst du ja immer nur erzählt, ja, wenn du das machst, dann tut das zwar weh, aber es ist irgendwie auch geil. Und jetzt machst du diese Erfahrung selbst.
Nee, das eigentlich nicht. Also meine Sicht verändert es eigentlich nicht. Tatsächlich. Also ich habe auch vorher schon ausprobiert, wie sich jetzt ein Rohrstock oder so anfühlt, weil ich ja einfach dann halt mal wissen wollte, wie ist denn das, wenn man halt da so doll mit zuhaut, wie man kann. Das habe ich dann halt einfach nur einmal machen lassen oder zweimal. Das hat mir dann gereicht. Aber ich wollte halt in dem Moment gerne wissen, wie fühlt sich sowas an?
Also da ist dann die Neugier siegt dann über den Selbsterhaltungstrieb an der Stelle.
Ja, weil ich halt denke, man muss alles irgendwie ausprobieren.
Okay, also ich sage ja, man muss nicht immer alles ausprobieren. Also, na, es gibt ganz viele Dinge, die mache ich mit Subi. Also wir nehmen zum Beispiel Strom. Ganz ehrlich, der kommt nicht an mich ran. Ende. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie freiwillig zulasse, dass irgendwie dieser Viehtreiber, dieses legendäre Gerät irgendwie an mir, oh, nein. Ich habe es bisher geschafft, das wirklich zu vermeiden und auch nicht versehentlich dieses Ding abzukriegen oder so. Das will ich gar nicht. Und nee, auf gar keinen Fall. Ich würde das Ding eher aus dem Fenster schmeißen.
Also ich würde es, wenn sich die Möglichkeit vielleicht mal ergibt, würde ich es vielleicht mal ausprobieren. Aber, also wenn du jetzt sagst, so ein Viehtreiber oder so. Aber halt auch echt so in dem Kontext, ich schau mal, wie fühlt sich das an, weil ich neugierig bin, wie sich das anfühlt.
Aber nutzt du dieses Wissen dann? Also hilft es deinem Mitgefühl, dass du eher netter bist oder macht es die Sadistin noch sadistischer?
Das macht die Sadistin eher noch sadistischer, würde ich sagen. Mhm. Oder wenn ich dann auch andere Leute halt spielen sehe mit irgendwelchen Dingen, die halt richtig dolle gemein sind. Zum Beispiel kann man halt Sachen außer Natur nehmen, wie zum Beispiel Rosenzweige. Da sind Dornen dran.
Mhm. Was macht man damit?
Sie als Schlagwerkzeug benutzen. Man sollte halt hinterher die Wunden, die da entstehen, dann auch wieder desinfizieren.
Ein Thema habe ich mir noch so ein bisschen für den Abschluss aufgehoben. Waterboarding. Das haben bisher mir ein paar Leute davon im Podcast erzählt. Die haben das als passiver Part erlebt und haben gesagt, das ist mal schön und spannend, aber das muss man nicht wiederholen. Du hast das jetzt auf der aktiven Seite gemacht. Erzähl doch mal.
Das ist tatsächlich eine Fantasie von meinem Spielpartner gewesen, mit der er kam, dass er das gerne mal ausprobieren würde, passiv, mit mir als aktiven Part. Und da war meine Neugier natürlich geweckt. Ja, wie funktioniert das? Man hört ja oft nur davon, wenn man halt an Guantanamo denkt und schreckliche Foltermethode etc.
Das ist jetzt ein Thema, das ist als passiver Part leichter zu beschreiben, als wenn man jetzt sagt, ich ahme da etwas oder ich mache etwas, was so auf der roten Liste sämtlicher gesellschaftlicher Normen steht.
Das war auch das, weswegen, wo ich erstmal mit klarkommen musste, dass ich das jetzt mache und dann feststelle, ich finde das saugeil.
Das hast du aber ja nicht gegen seinen Willen gemacht, sondern aufgrund seiner Animation.
Aufgrund seiner Idee dazu, ja.
Du hattest erstmal nur die Aufgabe zu gucken, wie geht das? Wir wollen das jetzt hier, glaube ich, gar nicht so weit ausführen. Wer das unbedingt machen möchte, der soll sich bitte sehr sorgfältig informieren. Das können wir jetzt hier auch nicht abbilden an der Stelle. Dennoch ist ja, das ist ja schon heftig. Auch wenn dein Gegenüber das will, in dem Moment das Gefühl, dass er ertrinkt, das ist ja dann doch wieder echt.
Ja, und das ist auch sehr plastisch echt. Also es sieht auch wirklich so aus, als wenn er halt ertrinkt von seinen ganzen Regungen, also dass das Gesicht halt anfängt zu zucken unter dem Lappen, wo man halt dann das Wasser drauf gießt. Erst langsam, dann halt ein bisschen schneller.
Mhm.
Und also das sind schon Emotionen. Da musste ich auch erstmal mit umgehen, dass ich das gut finde, dass er jetzt da so zuckt. Und dass er ja wirklich, also wir haben dann hinterher auch lange darüber gesprochen, dass er wirklich in dem Moment Angst hat zu ertrinken, weil der Kopf das sagt. Ja. Es ist faktisch nicht möglich. Also es kann nichts dabei passieren, aber der Kopf sagt, du ertrinkst jetzt. Und zu sehen, dass er glaubt, dass er jetzt ertrinkt, und dass ich das gut finde.
Gut, aber das ist ja, du hast ja immer an der Stelle noch die Kontrolle und kannst ja jederzeit aufhören, wenn es dir zu viel wird.
Ja.
Das tust du aber nicht.
Nö.
Oh je. Na gut, er wollte es ja so, ne?
Genau, er wollte es so. Und wenn er das so will, dann will er das nach meinen Regeln. Und solange, wie ich daran Spaß habe.
Okay, du hast dich damit auseinandergesetzt, ihr habt das gemacht. Hat er es hinterher dann auch so empfunden, wie er sich das vorgestellt hat, oder?
Ich glaube, er hat es schlimmer empfunden, als er sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, weil halt ich nicht aufgehört habe.
Okay.
Sondern ich bin halt so über diesen Punkt halt, ja, dann hinaus auch gegangen. wo vielleicht nur ein bisschen Wasser plätschert und ich habe auch irgendwann das ganze Glas Wasser halt einfach drauf gekippt. Also wirklich, dass man wirklich so, weil man einfach keine Luft mehr bekommt dann in dem Sinne.
Das ist ja dann wirklich auch für ihn völlig außerhalb jeglicher Art des Lustgewinns. Das ist ja wirklich dann nur noch triebhafte Reaktion. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches im BDSM. Überleben wollen. Wie hat sich das denn hinterher entwickelt? Also ich meine, er wird ja, ne, irgendwann ist es ja dann doch vorbei. Irgendwann hast auch du deine Lust daran verloren, sage ich, oder genug. Wie kommt man dann wieder zusammen? Weil das kann sich ja nicht nur darauf berufen, dass er das so haben wollte.
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, danach miteinander zu sprechen und dann halt auch denjenigen aufzufangen, weil das sind auf jeden Fall Todesängste in dem Moment. Weil der Kopf einem das sagt, auch wenn es faktisch nicht so ist. Aber klar muss man dann auf jeden Fall darüber sprechen, wie es sich halt angefühlt hat und wie es sich halt auch für mich angefühlt hat. Und in dem Moment war es halt so, dass er es eher gut fand, dass ich halt dann noch über seine Grenze halt hinausgegangen bin, weil er halt dann einfach diesen absoluten Kick verspürt hat. Also es war jetzt nicht so, ja, wir haben das ausprobiert und er möchte das auf gar keinen Fall wieder. Also es auf jeden Fall wieder Wiederholungspotenzial da, auf beiden Seiten.
Du hast eben gesagt, ne, du hast dann irgendwann auch immer mehr und dann auch das ganze Glas drauf. Ist das manchmal nicht so ein bisschen, dass man selber als Dom dann auch in so einen Rausch reingerät und sagt, boah, da geht jetzt noch was und noch ein bisschen, also verliert man da selber so ein bisschen die Kontrolle über sich?
Also das Gefühl hatte ich eigentlich zu keiner Zeit. Also ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich irgendwo die Kontrolle verliere. Also ich habe das eigentlich immer so ganz gut im Blick, dass ich zwar so an diesen Grenzen kratze oder vielleicht auch ganz kurz darüber hinausgehe und dann aufhöre. Dann merke, ja, jetzt ist genug.
Na, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dass einem da auch selber nicht so die Pferde mit einem durchgehen, dass man dann.
Nein, also das ist absolut fahrlässig. Also das, wenn man da dann selber nur sich im Vordergrund sieht, das geht nicht. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Also ich habe schon den Anspruch so an mich selber, dass ich halt auf jeden Fall auf meinen Spielpartner aufpassen muss, weil ich ja die Verantwortung für ihn trage, dass da halt einfach alles safe ist und er sich auch zu keiner Zeit irgendwie Gedanken darüber machen muss, dass jetzt vielleicht irgendwie was schief geht oder dass ich die Situation nicht im Griff habe.
Und wenn du ihm das Gefühl geben kannst, ich glaube, dann machst du deine Sache auch gut.
Danke.
Bitteschön. Jetzt ist es leider so, dass die Uhr, die tickt unglaublich unerbittlich. Die Katze wird auch schon ein bisschen nervös. Ich glaube, wir müssen langsam tatsächlich zum Ende kommen. Du hattest noch so eine kleine Herzensangelegenheit, die du gerne, du möchtest mich einen Aufruf starten, habe ich gehört.
Ja, ich möchte einen Aufruf starten. Und zwar sind wir auf der Suche, beziehungsweise mein Mann ist auf der Suche nach einer neuen Spielpartnerin, weil sich bei seiner jetzigen Spielpartnerin die Lebensumstände verändern, privat. Und sie quasi ihn freigegeben hat.
Das ist jetzt erstmal bedauerlich für ihn.
Genau, und da war halt meine Idee, wenn ich doch jetzt hier in dem Podcast sitze, da hören doch bestimmt ganz viele dominante Frauen zu, die vielleicht auch Interesse an Crossdressing haben. Und an.
Er hat erlaubt, dass du
er
das sagen
erlaubt,
darfst.
Genau, er hat erlaubt, dass ich seinen Fetisch nennen darf. Und zwar ist das halt Crossdressing und Erniedrigung. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass er halt nicht so der masochistische Typ ist, sondern er steht halt eher darauf, ja, fertig gemacht zu werden und in dem Sinne halt, ja, sich als Frau anzuziehen und das halt dann ja, im erniedrigenden Kontext.
Also wir nehmen das jetzt mal auf, wir machen sowas ja sonst eigentlich ja nicht im Podcast, aber an der Stelle finde ich das eine, ich finde das erstmal von dir im Prinzip total spannend, dass du sagst, so hier, ich suche jemand für meinen Mann. Allein das finde ich schon spannend oder nein, das finde ich einfach ganz toll, dass du dann auch die Gelegenheit hier nutzen möchtest und da kann ich auch nicht nein sagen, warum auch. Ich glaube, so viel müssen wir gar nicht weiter verraten. Wenn das grundsätzlich interessant ist, dann biete ich einfach mal an, Kontakte herzustellen.
Ja, wichtig wäre halt vielleicht, dass es ja auch vielleicht so im Großraum Hannover ist, so die Richtung. Also wenn da jetzt vielleicht jemand zuhört, kann sie sich halt gern melden. Also das ist auch nichts, wo ich mich jetzt irgendwie zwischenhänge, sondern das ist halt eine Sache dann zwischen meinem Mann und der potenziellen neuen Spielpartnerin. Aber ich als dominante Frau weiß ja selber, wie das ist, wenn man auf einschlägigen Seiten wie der SZ oder FetLife oder Joyclub oder wo auch immer angemeldet ist. Als dominante Frau kriegt man 100.000 Zuschriften von submissiven Kerlen und in der Regel schreibt man dann nicht zurück oder man schreibt nur zurück, wenn derjenige sich wirklich was überlegt hat, weswegen man da jetzt zurückschreiben sollte. Und dementsprechend ist es halt als submissiver Mann online schwierig, jemanden zu finden, finde ich.
Sag mal, du hast ihn ja jetzt quasi auf dem Silbertablett serviert.
Ja.
Jetzt können die Mädels, können ihn sich jetzt einfach packen, sage ich mal.
Können sie, ja.
Ich würde sagen, wenn man da mehr erfahren will, den Kontakt über mich und nicht über dich an der Stelle, würde ich sagen.
Ja.
Das heißt, dann machen wir da den ganzen Social-Media-Schmunz ist jetzt einfach und dann biete ich mich da jetzt hier mal als Vermittler an. Ach. Und sag mal, wie das alles funktioniert. Einfachster Weg ist nämlich E-Mail. Also da kann man hinschreiben, wenn es erstmal um Katrins Mann geht. Oder wenn man irgendwie zu der Folge was sagen möchte, Feedback geben möchte, sich irgendwie äußern möchte oder mitmachen mag, überhaupt kein Problem. Und das geht an sebastian@kunstderunvernunft.de oder zum Beispiel auch bei FetLife, da ist es noch ein bisschen anonymer. Kunstunvernunft heißt der Podcast dort und da werden auch die ganzen neuen Folgen ja angekündigt. Ich glaube, die meisten von euch folgen dem Account da eh schon. Und wo wir schon dabei sind, Instagram haben wir auch, wo ich ja so ein bisschen auch ankündige, wenn jetzt eine Aufnahme ist wie heute, dann schreibe ich das da schon mal ganz gerne rein, dann kann man das so ein bisschen live mitverfolgen und vielleicht auch schon mal ein bisschen diskutieren, bevor irgendwas veröffentlicht ist. Dich darf man aber auch anschreiben, ne?
Ja, mich darf man auch einschreiben.
Und da du dich nicht ganz so viel zeigen möchtest, was ich verstehen kann, haben wir dir eine schöne E-Mail-Adresse gemacht. Die heißt nämlich katrin@kunstderunvernunft.de.
Genau, und das darfst du auch gerne in die Shownotes mit reinpacken.
Das mache ich. Und da kann man hinschreiben, das wird dann direkt auf dein normales E-Mail-Konto weitergeleitet. Und ja, wenn man da irgendwas zu erzählen hat, Fragen hat, ich glaube, du freust dich.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann haben wir fast alles gesagt. Jetzt muss ich noch ein ganz kleines Reiseupdate machen und so die Ausblick für die nächsten Wochen. Also wir haben jetzt fast Juni 2019 und ich ziehe tatsächlich mit der Family nächsten Monat um und danach geht es auch gleich in einen großen Sommerurlaub. Das heißt, in den nächsten 2 Monaten wird es nicht alle 2 Wochen eine neue Folge geben. Das packe ich einfach nicht. Da habt also ein bisschen Geduld mit mir und schaut einfach rein, aber die eine oder andere Folge wird auch im Sommer definitiv erscheinen. Die kleine Rundreise, von der ich ja die letzten Wochen immer so schön erzählt habe, die werde ich dann auch leider auf den Herbst verschieben müssen, wo ich dann einfach mal ein bisschen durch Deutschland toure und ein paar Folgen mitbringe. Es ist jetzt spät in der Nacht draußen, ist inzwischen dunkel geworden, die Laterne scheint rum, ich muss noch ein bisschen Auto fahren. Liebe Katrin, ganz vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und mich auf deiner Couch rumlümmeln konnte.
Bitte, bitte. Ich fand's wunderbar, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich mitgemacht habe.
Ja, und ich ebenso.
Dass du so hartnäckig warst.
Ja, von Nick, man muss ja schon mal ein bisschen rumbohren, ne? Aber du bist noch am Lächeln. Ich bin noch nicht vor die Tür geschickt worden und die SD-Karte ist noch nicht zerbrochen. Also alles gut. Ja, dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.